Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Das ist nicht der Nachbar. Nebenan der Bord, sondern der Sound einer elektronisch gesteuerten Tuba, wie er heute Abend in der Deutschen Oper zu hören sein wird, bei einer Aufführung mit 50 Musikrobotern. Unser Thema gleich im Kompressor. Herzlich willkommen. Morgen beginnt in Hamburg das Comic-Festival. Besonders geehrt wird in diesem Jahr die Professorin und Comic-Künstlerin Anke Feuchtenberger, die einige talentierte Zeichnerinnen und Zeichner ausgebildet hat. Auch Jan Söken gehört dazu. Pünktlich zum Festival hat er dort eine Ausstellung und er hat auch einen Comic veröffentlicht. Sein Band Wer würde gewinnen versammelt Strips, die Jan Söken ursprünglich für Instagram gezeichnet hatte. Da sieht man zum Beispiel den Kampf Putin gegen Bigfoot oder auch Rafael Nadal gegen eine Gans, die sich gegenseitig ziemlich brutal attackieren und am Ende schlimm bluten oder gar tot sind. Das Ganze mit Filzstift gezeichnet, wie es Kinder gerne tun. Hallo Herr Söken.
Guten Tag.
Wer würde gewinnen? Das sind imaginäre Kämpfe. Manche sind schlicht absurd, andere theoretisch zumindest möglich, wie etwa Macaulay Culkin gegen Greta Thunberg. Also was interessiert Sie an diesen zwei Kämpfen?
Das ist entstanden während des Lockdowns, während des Corona-Lockdowns. Und das ist eigentlich, hat angefangen durch Langeweile, würde ich sagen. Und dieses Who-Would-Win-Phänomen ist eigentlich, es gibt Bücher davon, es gibt YouTube-Videos davon. Das habe ich mir also sozusagen nicht selber ausgedacht, sondern aufgeschnappt und meine eigene Version davon gemacht.
Also dass es imaginäre Zweikämpfe gibt, die man aber gerne hätte? Oder was fasziniert Sie an diesen Figuren? Wie kommen Sie zu diesen Paaren, die Sie da auswählen?
Also vielleicht einfach nochmal so ein bisschen von dieser Grundlage. Who-Would-Win-Kämpfe sind immer mit einer großen Ernsthaftigkeit eigentlich, zum Beispiel ein Nilpferd gegen ein Nashorn oder so. Sowas kann man auf YouTube gucken oder sich auch Bücher darüber kaufen. Und ich fand da interessant, wie ernsthaft das angegangen wird und aber dann doch auch irgendwo immer so ein bisschen ins Lächerliche abrutscht, wenn man auf mehreren Minuten oder mehreren Seiten genau guckt, wie viel jetzt welches Ziel wiegt oder wie die Beißkraft ist. Das finde ich dann schon immer spannend eigentlich, wenn sich so Ernst und Lächerlichkeit mischt. Und ich habe das genommen und so ein bisschen noch absurder gemacht, glaube ich. Und Greta Thunberg und Macaulay Culkin, also der Junge von Kevin allein zu Hause, ja, sind ja beides gewissermaßen, wenn man so will, Kinderstars. Also die Paarungen, die ich mir dann aussuche, sind erstmal absurd eigentlich oder auch so ein bisschen random. Also zufällig, aber haben meistens auch immer irgendwo eine gewisse Logik dann doch. Also zum Beispiel Horst Seehofer gegen E.T. Seehofer war ist ja gewissermaßen ein Fremdenskeptiker und E.T. ja gewissermaßen so ein popkultureller Fremder eigentlich, also als Alien. Mhm. Und da war mir das eine große Freude. Jetzt verrate ich ein bisschen, Horst Seehofer von E.T. verprügeln zu lassen, gewissermaßen.
Ah, also erfüllen die Kämpfe dann doch so eine gewisse Vorstellung von Ihnen, also dass Sie das in eine bestimmte Richtung lenken. Es bleibt jedenfalls nicht ergebnisoffen. Ich habe aber gesehen, dass manche Kämpfe auch unentschieden gewissermaßen enden. Aber es ist immer blutig, ja, mit rotem Filzstift. So explizite Gewalt sieht man ja selten in Comics und dann eben auch noch so erstmal unschuldig verpackt. Also in gewisser Weise könnte man Ihnen auch Gewaltverherrlichung vorwerfen.
Ja, da scheiden sich dann sicherlich so ein bisschen die Geister. Ich finde, dass halt so die Darstellung von Gewalt offensichtlich für mich keine Gewalt ist. Also ist ja auch sehr überzogen und ich finde, wenn man das halt liest, spielt da eine gewisse Komik mit rein, zumindest nach meinem Geschmack. Und die Gewalt ist so extrem, dass ich persönlich finde, dass es klar ist, dass sie abzulehnen ist eigentlich. Also ich finde es zum Beispiel kritikwürdiger oder schlimmer, eher so eine unterschwellige Gewalt, die jetzt nicht körperlich unbedingt ist, aber jetzt zum Beispiel Stereotypen zu reproduzieren gegen Minderheiten, was dann vielleicht am Stammtisch größeren Zuspruch bekommt und nicht so klar entlarvt werden kann.
Genau, das Wort Minderheiten war eben ein bisschen verschluckt, also da da mögen Sie recht haben. Es ist natürlich die Frage, wer sich das anschaut, ne? Also was die Ästhetik angeht, da gibt es ja durchaus Vorgänger aus Vor-Internet-Zeiten, Splatter-Cartoons wie etwa Happy Tree Friends, wo ja der maximale ironische Bruch auch mit der glücklichen Kinderwelt inszeniert wird, wenn die Figuren dann fürchterlich verstümmelt und verletzt sind am Ende, obwohl alles so schön in der heilen Welt begann, ja? Also der Kontrast ist schon wichtig, oder?
Ja, ja, schon. Also sind ja oftmals auch Figuren, popkulturelle Niedlichkeitsfiguren. Dann mischt sich da bei mir auch immer so ein gewisser Slapstick mit rein, also eine gewisse Tollpatschigkeit vielleicht auch, die ich aber dann versuche, dann doch auch sehr genau abzubilden. Also ein Boxer, wie der jetzt schlägt, schaue ich dann schon auch genau, wie die Abläufe sind. Also ich versuche das sehr ernsthaft, aber trotzdem slapstickhaft wirken zu lassen.
Mhm. Das Ganze gehorcht ja schon im Prinzip der Serie, Jan Söken. Also wird es über diesen Band hinaus dann immer wieder diese Strips geben mit ja unendlich vielen denkbaren Kampfpaaren?
Das habe ich jetzt nicht unbedingt sofort ganz konkret geplant, aber es ist für mich ein großer Spaß, das zu zeichnen. Und von daher wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass es da noch einmal eine Fortsetzung zu gibt.
Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, der Comiczeichner Jan Söken und sein neuer Band Wer würde gewinnen? Strips daraus sind dann ab morgen beim Comic-Festival in Hamburg in einer Ausstellung zu sehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dort und vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Und die schlechte Handyqualität, die bitten wir zu entschuldigen. Maschinenmusik in der Oper. Noch ist das ja selten. Heute Abend werden in Berlin dafür gleich 50 Musikroboter auf der Bühne stehen bei der Premiere von Zeroth Law, das nullte Gesetz in der Deutschen Oper zu sehen. Über das Stück haben wir schon berichtet hier im Deutschlandfunk Kultur. Das ist eine Art Dialog zwischen Menschen, Maschinen und der Frage nach künstlicher Intelligenz. Der Schöpfer der Roboter ist der Erfinder, Ingenieur und Musiker Gottfried Willem Reis aus Gent in Belgien. Und dort wurden diese Maschinen dann auch, also von dort bis nach Berlin gekarrt, gewissermaßen, nachdem sie dort konstruiert gebaut wurden. Musikjournalist und Kollege Tobi Müller hat diesen besonderen Forscher in seiner Werkstatt in Gent besucht. Hallo Tobi.
Hallo, hi.
Also wie kann ich mir diese Musikroboter erstmal vorstellen? Wie sehen die aus? Was können die? Wie klingen sie?
Die sehen sehr schräg aus. Sie sehen alle auch anders aus. Ganz grundsätzlich kann man sagen, es sind akustische, rein mechanische Musikinstrumente, die aber elektronisch gesteuert werden. Also da ist keine menschliche Lippe oder keine Hand quasi dazwischen, außer am Regler des Computers, vielleicht an der Maus. Und so sind die gebaut. Das sieht man in seinem Haus, in seinem Atelier, da glaube ich 80 bis 100 stehen da tatsächlich rum. Das sind zum Teil Sousaphone, Tuba, umgebaute Saxophone, Xylophone, Vibraphone, viele Orgeln, also auch mit großen Pfeifen, die elektronisch angesteuert werden. Riesige Federn, Stahlfedern, die für diesen langen, nachhallenden Klang sorgen. Da ist ein ganzes Arsenal wirklich da, die in den letzten 50, mehr als 50 Jahre eigentlich gebaut hat, ein ganz unterschiedlich angesteuert hat. Und Gottfried Raas ist so ein Mann in seinen frühen 70ern, würde ich sagen, mit so einem großen, hohen, weißen Haupthaar und einem langen Boxbart und der wahnsinnig engagiert ist und mir eigentlich den ganzen Tag davon erzählen wollte. Ich hatte da einen sehr wunderbaren Tag mit ihm und auch der Fotografin, die noch dazugekommen ist. Und weil ich aus Deutschland kam, hat er gesagt, dann spiele ich dir sofort etwas aus Deutschland vor. Und wir verraten es noch nicht, aber hört mal rein, was es denn wirklich war, was sie mir da vorgespielt hat.
Man schon einen Eindruck.
Also dieser. Du weißt es natürlich.
Ja, ja. Dieser Musikinstrumentenerbauer, Gottfried Willem Raas, der baut diese Maschinen schon seit einem halben Jahrhundert. Wie kam er drauf? Was ist das für ein Weg gewesen?
Ein ziemlich langer Weg. Vielleicht muss ich da nur mal kurz nachtragen, was es wirklich ist. Es ist die Ouvertüre der Drei-Groschen-Oper Brecht und Kurt Weill. Und die Anekdote dazu ist nämlich die, dass eigentlich Brecht ein mechanisches, automatisches Instrument wollte, die Drehorgel. Aber das muss man programmieren, ne, auf dieser Rolle, quasi wie eine Lochkarte. Und Weill hat gesagt, nee, das machen wir die Musiker billiger. Das ist uns zu teuer, das zu programmieren. Und wir nehmen die Musiker, um Geld zu sparen. Das ist quasi das Gegenteil, was die Maschinenstürmer immer gesagt haben. Jetzt gibt es in Flandern, wo Gottfried Draß geboren ist, eine längere Tradition von automatischen Musikinstrumenten, die ist ja auch schon 100 Jahre alt. Und es gibt auch eine große Tradition von Blasinstrumenten, gute Saxophone kommen daher. Und der kleine Gottfried, wie er mir erzählt hatte an diesem Tag, war 1958, wo du erinnerst dich vielleicht, die Weltausstellung in Brüssel war.
Dunkel.
Genau. Und da hat er mir erzählt, wie er quasi mit der elektronischen Musik konfrontiert wurde, nämlich im Philips-Pavillon. Also Philips, der Gerätehersteller, der 5 Jahre später die Kassette erfunden hat, die Musikkassette, hat da den Poème Électronique von Edgar Varèse, heute gehört das zum Kanon der elektroakustischen Musik, gebaut von Yannis Xenakis, der ganze Pavillon, und Le Corbusier tatsächlich. Und er war in einem belgischen Kindergarten und wie das damals war, er hat mir gesagt, Belgium being Belgium, ich musste als Deutsch, seine Mutter ist Deutsche, sprechender und Flämisch, also Niederländisch sprechender Junge in den französischen Kindergarten. Und ich habe einfach nichts verstanden. Und was dann die Erzieherinnen da gemacht haben, sie haben mich immer wieder stundenlang in diesen Pavillon gesetzt in Brüssel. Und ich habe mir das 1000 Mal angehört, was diese Poem-Elektronik ist. Später der Sputnik, dann hat er irgendwie Funkstrecken gebaut, wurde verhaftet dafür als 11-Jähriger und so weiter und wurde da halt so ein Nerd. In der Nähe war noch ein elektronisches Labor des Rundfunks, wie das immer so ist. Rundfunk ist die Einstiegsdroge in die Computermusik gewesen im 20. Jahrhundert. Das hat ihn dann interessiert. Ganz lange danach hat er eigentlich synthetische Klangerzeugung gemacht. Also mit Synthesizern experimentiert, mit so auch Radarsystemen, wo man sich bewegen konnte im Raum und das gesteuert hat, bis er gemerkt hat, das bringt's gar nicht. Wir haben nichts auf der Bühne, was sinnlich genug ist. Wir haben keinen Seducer, keinen Verführer. Wir drehen nur Knöpfe. Das ist uninteressant auf der Bühne. Das hat er mir mal erklärt.
First of all, if you have electronics on stage, you lose your capacity of a seducer on stage, of a convincing performer. Mm-hmm. Because the only thing you do is you turn knobs. At the end, you could just as well play back everything. Mm-hmm. Nothing is as human as machines. Only humans make machines. These are our children.
So eine ganz eigene Logik, ne?
Ja, es ist so, die sind natürlich alle sehr verwundbar, wenn man so möchte, die sind anfällig für Fehler und so weiter, und wenn man ihn da sieht, glaubt man ihm das auch wirklich, das sind seine Kinder, die in den letzten 50 Jahren gebaut und immer wieder revidiert hat, erzogen.
Ist das jetzt, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, der werkelt da so rum mit seinen Maschinen, haben die ein eigenes Haus? Ja, das würde ja gewissermaßen in die Aufführung heute Abend in der Deutschen Oper passen, dass man so dieses Zusammenleben abbildet, Mensch-Maschine.
Ja, es ist quasi, Gottfried ist quasi eine Art Renaissance-Mensch, könnte man sagen, wo ganz viele Fähigkeiten und Wissenschaften zusammenkommen, nicht nur der Musiker und Ingenieur, Nerd, sondern auch der Architekt und Bauer. Der hat ein ganz eigenes Haus, das Tetrahedon, wie er es nennt, ein Tetraeder auf Deutsch eigentlich gebaut. Es sind lauter Dreiecke, also es gibt keinen rechten Winkel da drin, das klingt ein bisschen anthroposophisch, hat aber auch wieder einen elektroakustischen Grund, weil das Echo nicht zurückkommt, ne? Nicht direkt zurückkommt. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr analytischen Klang da drin. Da baut er die Maschinen, da ist ein Maschinenpark ausgestellt, da macht er Konzerte mit seiner Frau Monique Darsch, die auch eine wichtige Rolle spielt in der Avantgarde elektronischen Musik Belgiens und der Niederlande übrigens. Aber das hat irgendwie eher damit zu tun. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es eine Art Zentrum wurde der europäischen Avantgarde, da in diesem Gent. Die kriegen dann auch Unterstützung zwischen 85 und 16, dann hat man sie eben gestrichen, was sehr schwierig ist. Da lagern Zehntausende von Aufnahmen der letzten 50 Jahre, die er jetzt nicht digitalisieren kann. Das ist auch sehr schade. Vielleicht ist es auch so eine Art, vielleicht gibt es da eine Wende, wenn man da auch wieder merkt, wie sehr diese Maschinen auch wirklich ausstrahlen. Und wie gesagt, da gab es Kooperationen mit Throbbing Crystal, mit Cosi Fan Tutti und Genesis P. Orridge, die da mitgespielt haben und so. Da war die Creme der elektronischen Avantgarde zu Gast in Gent bei Gottfried.
Mhm. Das sind natürlich, ja, große Namen, aber auch alte Namen, also ja. Leute der ja, Industrial-Pioniere praktisch, der Elektronik von Throbbing Gristle, das klingt alles nach 70ern, 80ern. Wie haben sich denn Raas und seine Logos-Stiftung jetzt weiterentwickelt in die heutige Zeit?
Na, sie haben vor allem die Steuerung immer wieder optimiert. Also da arbeitet er schon mit neuesten Prozessoren, wenn man das jetzt mal rein technologisch angucken würde. Und es gibt halt immer wieder neue Generationen, die sind mittlerweile auch nicht mehr so jung zwar, aber die in jüngster Zeit gerade mit ihm zusammengearbeitet haben, nämlich Aphex Twin, ein großer Nerd vor dem Herrn, der in Cornwall lebt. Ein Pionier der elektronischen Musik in England, auch des Technos, der immer wieder auch elektroakustische Aufnahmen gemacht hat. Und Gottfried hat ihm verschiedene Instrumente gebaut, so eine Hi-Hat, aber eben auch eine Trommel, eine Snare, wie man sagt. Und es gibt ein ganzes Album vom Aphex Twerk, Electroacoustic. No, jetzt habe ich es gerade vergessen. Wie geht das nochmal?
Computer Controlled Acoustic Instruments, nee, oder?
Doch, Computer Controlled Acoustic Instruments Part 2, Part 1 gibt es gar nicht. Und da hören wir mal rein, da hört man nämlich genau, wie diese Instrumente auch noch klingen können von Gottfried. Sie hören es vielleicht, diese Trommel, diese Snare-Trommel, sie klingt so fast ein bisschen dumpf, ein bisschen weit weg. Und das hat die Bewandtnis, hat mir Gottfried Raas in Gent erklärt, dass er diese Trommel verschiffen musste. Er wollte erst ein Instrument, was alles schlagen kann. Da musste der Ingenieur, der Musiker sagen, geht nicht, ich muss es konkreter haben. Hat sie in ein Case, in eine Holzbox reingetan, um sie zu verschiffen von Belgien nach Cornwall, Südengland. Und Aphex Twin hat sie gar nicht rausgenommen. Von der, ich finde den Klang so perfekt in dieser Holzbox drin, ich nehme das Ding gar nicht raus. Und genau so hat das dann auch immer wieder aufgenommen, wie wir gerade gehört haben.
Reich an Anekdoten, das macht Spaß. Musik von und mit Robotern. Tobi Müller hat den Ingenieur und Musiker Gottfried Wilhelm Raas in Belgien besucht. Und das Stück Zeroth Law, das neunte Gesetz, ist heute Abend Premiere in der Deutschen Oper in Berlin. Ich bedanke mich.
Danke auch.
Cyberpunk, dieses Wort stand ja viele Jahre für ein düsteres Science-Fiction-Szenario, in dem Großkonzerne die Welt beherrschen, Menschen mit Technik verschmelzen. Cyberpunk ist aber seit dem Jahr 2020 auch verknüpft mit dem gleichnamigen Spiel Cyberpunk 2077. Ein riesiger kommerzieller Erfolg. Gestern ist eine Erweiterung zum Spiel namens Phantom Liberty erschienen. Und von beidem handelt eine ARD-Reportage, eine Doku, die jetzt erschienen ist. Inside the Game Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, so der vollständige Name. Und Markus Richter hat sie sich für uns angeschaut. Hallo Markus, wie inside
Hallo.
Ist denn dieser Film wirklich?
Der ist schon sehr drin. Es gab nämlich drei Protagonisten, die alle bei CD Projekt Red arbeiten. Das ist die Firma hinter Cyberpunk, darunter der Geschäftsführer und zwei Leute, die in führender Position an dem Spiel jetzt, an einer neuen Erweiterung gearbeitet haben, auch an dem alten Spiel. Und es erzählt so ein bisschen deren Heldenreise. Ja, also Ausgangspunkt ist im Rückblick der Skandal bei der Veröffentlichung des ursprünglichen Spiels. Cyberpunk hatte nämlich massive technische Probleme. Darum gab es wirklich großen Ärger. Sogar die Aktie der Firma ist massiv eingebrochen. Und an dieser Stelle beginnt es schon, dass man die Doku so ein bisschen kritisieren kann. Da wird nämlich sozusagen nacherzählt, der Aktienkurs sei um 75% eingebrochen und es erweckt so ein bisschen den Eindruck, die Firma wäre fast in den Ruin getrieben worden. Aber dass der Aktienkurs überhaupt nur so mega hoch war, dass es so tief fallen konnte, weil es so einen riesen krassen Hype im Vorfeld des Spiels gab, das kam als Kontextinfo nicht vor. Aber sei es drum, die Heldenreise geht dann so. Damals war alles ganz schlimm. Jetzt versuchen die Macher mit der neuen Erweiterung den Befreiungsschlag und dabei werden sie begleitet. Und die Macher werden hier interviewt. Man sieht sie auch in privaten Situationen, wie sie den neuen Spielteil erstmals zur Öffentlichkeit zeigen und dabei zittern, ob dieses Mal alles gut geht.
Also so eine persönliche Heldenreise ist natürlich spannend und emotional. Das Computerspiel ist ja eine millionenschwere Produktion gewesen. Die Firma dahinter, eine der größeren, also wie viel Kontext wird dann mitgeliefert? Du hast ja angedeutet, so gewisse Defizite gibt es da.
Naja, also es wird schon viel Kontext mitgeliefert, fast ein bisschen zu viel oder zu zerstreut, könnte man sagen. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Film sich gar nicht richtig sicher ist, was er jetzt erzählen will. Also die Geschichte der Firma oder erklären, was Cyberpunk ist und wie relevant das Spiel für dieses popkulturelle Konzept ist oder doch ganz persönlich die Geschichte der Protagonisten. Und das wird dann noch erschwert dadurch, dass es gar keinen Sprechertext gibt. Der kann ja immer sozusagen einordnen oder komprimieren. Alles sind O-Töne und die Erklärungen werden dann zum Teil von Games-Journalistinnen und InfluencerInnen übernommen. Und dabei gibt es auch gleich am Anfang einen relativ großen Ausrutscher. Es geht darum, dass Cyberpunk als popkulturelles Genre definiert wird und dann wird der GameStar-Redakteur Michael Graf so zitiert.
Also an sich ein sehr politisches und sehr, sehr spannendes Setting, was im Gaming aber bis Cyberpunk 2077 fast keine Rolle gespielt hat.
Start now. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht unglücklich geschnitten ist oder genauso gemeint wurde, aber das ist schlicht und ergreifend, ich musste deutlich sagen, Quatsch, weil Cyberpunk ist schon, also das Pop-Phänomen, ist schon immer ein Teil von Gaming gewesen und sowas zieht dann natürlich so ein bisschen die Glaubwürdigkeit runter. Auch ansonsten der Eindruck, der Film spitzt gerne zu, dramatisiert vielleicht mehr, als es gut wäre und bei diesem Thema hätte ich mir ein bisschen mehr Einordnung gewünscht. Ja, der Start von Cyberpunk war krass, aber bei Weitem nicht das einzige Blockbuster-Spiel, das beim Start komplett verrissen wird und dann noch das Ruder herumreißt. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr erwartet.
Das hört sich ja eher an, als müsste man das sich eher nicht anschauen oder überwiegen dann doch die positiven Seiten?
Naja, Also eine Sache, die im Hintergrund eigentlich das Thema ist. Ja, das ist eine Riesenfirma, die Millionen macht und dabei auch Menschen verbrennt. Und das, um ein Spiel zu machen, das zu einem Genre gehört, das als Kritik daran gemacht wurde, dass Firmen Millionen machen und dabei Menschen verbrennen. Und ich dachte fast schon, dass das blinder Fleck ist, aber dann passiert das hier.
Viele der Leute hier wollen mit Cyberpunk eine Art antikapitalistische Kritik üben. Aber wir werden das Haus des Meisters nicht mit den Werkzeugen des Meisters zerlegen. Wir arbeiten für ein großes Unternehmen. Wir machen ein Unterhaltungsprodukt.
Das ist Patrick Mills, der an dem Spiel mitgemacht hat. Und ich finde, das ist sozusagen wirklich ein Punkt, das leistet die Doku, die hier sehr schön diese inhaltliche Diskrepanz tatsächlich zusammenfasst.
Mhm. Und bleibt es dann dabei oder kommt dann tatsächlich noch eine weitere Ebene hinzu?
Also ich war ein bisschen, als ich diesen O-Ton gehört habe, war ich so, das wäre total schön, wenn das jetzt der Anfang der Diskussion ist, die dann weitergeführt wird. Aber das ist ja nicht, sondern das ist tatsächlich eher, Spoiler, der Höhepunkt dieser ganzen Dokumentation. Aber andererseits muss man natürlich auch so ein bisschen wertschätzen, dass man so nah an die Menschen rankommt, die in dieser Firma ja noch arbeiten und die das dann aber frei sagen können. Das ist schon ein Verdienst der Doku und das hat mich zumindest auch sehr interessiert. Also ich kenne jetzt die ganze Geschichte dieses Spiels und die Hintergründe und die Geschichte damals und jetzt der neue Release heute. Für Menschen, die keine Ahnung haben, wird das, glaube ich, ein bisschen Herausforderung. Aber trotzdem finde ich, eine Stärke dieses Films ist, dass man halt sehen und zum Teil auch so ein bisschen mit den Protagonisten spüren kann, dass egal wie groß Projekte und Budgets sind, dahinter stecken immer einzelne Menschen mit ganz eigenen Schicksalen und echten Nöten und Ängsten. Aber trotzdem nochmal ganz ausführlich gesagt, ich finde es schade, dass es dabei bleibt, dass nicht dieser große Kontext, der also ein kapitalismuskritisches Spiel, das aber mitten im Kapitalismus funktioniert und funktionieren muss, auch ein bisschen stärker aufgenommen und dargestellt wird.
Also, ich fasse zusammen, eine gemischte Bilanz, aber doch auch spannend. Und ja, wir sind jetzt dank Markus Richter auch ein bisschen mehr im Thema drin. Inside the Game, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, die Reportage über das gleichnamige Computerspiel und die dahinterstehende Firma zu sehen in der ARD Mediathek, wer das möchte. Ich bedanke mich, Markus.
Sehr gern.
Die deutsche Kino- und Filmlandschaft schwächelt trotz Barbenheimer-Effekt, also dem fast zeitgleichen Kinostart der Hollywood-Blockbuster Barbie und Oppenheimer im Sommer. Das war natürlich ein Hit. Aber der Filmproduktionsboom der letzten Jahre, der ist dennoch vorbei. Den Studios hierzulande fehlen Aufträge. Babelsberg zum Beispiel droht, die Pleite zu rutschen. Hintergründe hat Christian Bernd für uns recherchiert. Viele Hoffnungen richten sich auf die angekündigte Reform der Filmförderung.
Wir stellen uns eine Zukunft vor und unsere Vorstellungen schockieren uns.
Das ist der beste Tag ever. Oppenheimer und Barbie, zwei Blockbuster von ausgewiesenen Autorenfilmern, haben in Deutschland Sensationelles geschafft, nämlich die Kinozuschauerzahlen im August auf Vor-Pandemie-Zeiten gehievt. Gute Nachrichten für die deutschen Kinos, aber es gibt auch Tendenzen, die der Filmbranche Sorgen bereiten, etwa das Filmangebot. Der deutsche Film, so der Sektionsvorstand Kino in der Deutschen Produzentenallianz, Uli Aselmann, ist im Kino noch nicht so präsent wie vor der Pandemie.
Weil es natürlich jetzt sozusagen auch die Nachwirkungen der Erschwernisse, die wir während der Corona-Pandemie hatten, auch gerade in der Produktion, geschuldet ist, dass im Moment natürlich spürbar weniger deutsche Produktionen in den Kinos starten.
Zwar gab es in den letzten Jahren dank Aufträgen von Streamingdiensten einen Filmproduktionsboom wie noch nie in Deutschland. Aber für die deutsche Kinofilmproduktion waren die Drehbedingungen in Pandemiezeiten extrem schwierig. Es gab vom Staat Ausfallfonds für Corona-Vorfälle beim Dreh. Aber weil der Aufwand für eine Kinofilmproduktion ungleich höher ist als etwa bei Serien, wurden viele Drehs für Kinofilme während der Pandemie verschoben.
Ein Kinofilm mit Volumina von im Moment in Deutschland 5 Millionen Durchschnittsbudget birgt ein immenses Risiko, wenn die Produktion gegen die Wand fährt oder nicht fortgesetzt werden kann. Das war sozusagen für viele meiner Kolleginnen und Kollegen einfach ein zu großes Risiko. Und deswegen haben sie nur mit bedachter Hand Produktionen durchgeführt.
Produktionen verschobener Kinofilme werden nun nachgeholt, sagt Aselmann. Nächstes Jahr könnten dann wieder mehr deutsche Filme ins Kino kommen. Allerdings sieht es für die Filmproduktion insgesamt in Deutschland momentan schwierig aus, ob für Kino, Streaming oder Fernsehen. Der deutsche Produktionsboom der letzten Jahre ist vorbei.
Seit dem Sommer diesen Jahres gibt es große Gewitterwolken am Horizont. Zum Beispiel hat Sky große Auftragsproduktionen abgesagt und hat sich eigentlich als fiktionaler Player verabschiedet. Und auch die Streamingdienste aus Amerika sind zurückhaltender geworden mit der Beauftragung deutscher Produktion. Und die deutschen Fernsehsender sind sehr verhalten bei der Koproduktion und der Unterstützung von Kinofilmen. Und sie haben selber auch finanzielle Probleme, die dazu führen, dass die Produktionsvolumina in diesem Jahr deutlich gesunken sind.
Vom Fachkräftemangel in der Filmproduktion, wie er letztes Jahr noch beklagt wurde, ist keine Rede mehr. Den deutschen Filmstudios fehlen Aufträge. Babelsberg etwa steht seit Monaten leer und muss das ausbefürchten. Große Hoffnungen setzt die Branche auf die von Kulturstaatsministerin Claudia Roth für Ende dieses Jahres angekündigte Reform der Filmförderung. Eckpunkte hat sie kürzlich bereits vorgestellt.
Es ist sehr nah an dem, was wir gefordert haben. Und wir sind sehr beglückt darüber, dass es doch eher auch um eine radikale Neugestaltung der Filmförderung geht.
Geplant ist zum Beispiel eine Investitionspflicht für Streamer in die heimische Filmproduktion. Dann soll es eine ungedeckelte, automatisierte Förderung geben und Steueranreizmodelle, die den deutschen Produktionsstandort auch international attraktiver machen sollen. Der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer, sieht in den Reformideen ebenfalls gute Ansätze.
Aus Sicht der Kinos sind die drei Schlüsselansätze erstmal dabei. Eine Modernisierungsförderung, es ist eine Programmkinoklassifizierung nach französischem Vorbild geplant. Das ist ein Teil, warum der französische Kinomarkt so vielfältig ist und dann, dass weitere Sperrfristen enthalten sind.
Das französische Klassifizierungsmodell fördert Kinos, die kulturell anspruchsvolles Programm bieten. Aber Teile der Reformvorschläge bereiten den Kinos auch Sorge, etwa,
dass bei der Filmförderungsnovelle zu stark auf das Produzieren an sich geschielt wird. Bislang war die Vergabe der öffentlichen Mittel im Wesentlichen an die Kinoabspielverpflichtung gekoppelt. Das soll entfallen und das muss uns natürlich sorgen. Und deshalb ist es auch wichtig, wie eine Investitionsverpflichtung ausgestaltet wird, ob eine hinreichend hohe Investitionsquote Kino kommt. Ansonsten wäre das natürlich sehr gefährlich, wenn dann am Schluss Studios ausgelastet werden, wenn sie Fernsehserien produzieren, dann würde das dem Kino sicherlich nicht helfen.
Und das muss, meint Breuer, bei der Förderreform auch um eine Qualitätssteigerung im deutschen Film gehen.
Vielleicht sind da auch Fördermechanismen manchmal so, dass sie zu stark auf das Produzieren und zu wenig auf Qualität fokussiert sind. Und aus meiner Sicht muss es eben jetzt genau in der Reform darum gehen, Kinofilme zu ermöglichen mit hinreichenden Budgets, dass der deutsche Film nicht in einzelnen Fällen, sondern in der Masse auch international wettbewerbsfähiger ist.
Und eine weitere Sorge treibt die Branche um, die Krise der Berlinale. Das Festival ist für die internationale Strahlkraft des deutschen Films enorm wichtig. Die Herausforderungen für das deutsche Kino sind riesig und haben nach dem Ende der Pandemie erst so richtig begonnen.